Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Herzlich willkommen zurück zu Sound of Resistance, eurem Podcast rund um Musik, Platten und Popkultur. Heute ist Staffelfinale angesagt, ihr Lieben. Wir sprechen über Grace Jones in Folge 10 unseres Podcasts. Was? 9 Folgen haben wir schon hinter uns und ich hoffe, ihr habt die ein oder andere Folge gehört und ordentlich was mitgenommen. Denn wie ihr wisst, beschäftigen wir uns in dieser Staffel ja mit Resistance, Widerstand, Rebellion, Aufruhr, diesen Dingen und nehmen euch mit auf eine musikalische Reise und beleuchten Songs und Artists aus verschiedenen Genres und Epochen, die sich mit Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auseinandersetzen. Wir haben schon die unterschiedlichsten Artists beleuchtet. Wir waren bei Sister Rosetta Tharpe, wir waren bei den Sex Pistols, wir haben über Bob Dylan gesprochen und heute geht's um Grace Jones. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ein kleiner Hinweis noch, alle Songs, die wir hier im Podcast besprechen, findet ihr auch in unserer Playlist. Und die habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt lehnt euch zurück und spitzt die Ohren. Hier kommt Sound of Resistance. Kapitel 1. I Need a Man. Es gibt viele ikonische KünstlerInnen, die die Popkultur umgekrempelt, bereichert und geprägt haben. Vom Chamäleon David Bowie bis zur Pop-Pionierin Madonna. Es gibt aber auch noch eine andere Künstlerin, deren Einfluss auf die Poplandschaft der 70er fast noch größer ist. Grace Jones, die Hohepriesterin der Extravaganz mit der Stimme aus Eis. Der erhobene Mittelfinger gegen alle Vorurteile, die einzig legitime Queen of Gay Disco. Obwohl sie nie den Ruhm der gerade genannten Beispiele erreichte und obwohl sie nie in einem Atemzug mit den ganz Großen genannt wird, gehört sie zweifelsohne zu den wichtigsten Figuren der Popkultur. Model, Musikerin, Schauspielerin, Stilikone, Muse, Gesamtkunstwerk. Jones ist eine Frau, die sich aller Kunstformen bedient und die Grenzen dessen erweiterte, was es bedeutet, eine schwarze Künstlerin zu sein. Grace Jones ist eine der wenigen wegweisenden Figuren, die den Stift selbst in die Hand nahmen, um Stereotype umzuschreiben, die im Alleingang gegen binäre Geschlechterklischees zu Felde zog und deren Einfluss bis heute erschreckend wenig gewürdigt wird. Von den meisten zumindest. Lady Gaga nannte sie mal einen der erfolgreichsten Popstars des 21. Jahrhunderts. Es gäbe niemanden, den ich mehr liebe als Grace Jones. Sie ist mein Personal Jesus. Ihr Einfluss ist deswegen auch gar nicht messbar. Von Madonna bis FKA Twigs, von Annie Lennox bis Lorde haben ihr zahlreiche wichtige Figuren der Popmusik unendlich viel zu verdanken. Und am allerwichtigsten ist aber ihre federführende Rolle im Siegeszug der Androgynität, im Kreieren eines unnahbaren Looks, der weibliche und männliche Rollenbilder bedient und bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Obwohl, fast noch wichtiger ist vielleicht das. Es gibt wahrscheinlich keinen cooleren, mutigeren, lässigeren, humorvolleren, lasciveren Superstar als sie. Und das hier ist ihre Geschichte. Kapitel 2. I don't look like my mother and I don't look like my father. Bevor aus Grace Jones ein Superstar werden kann, muss viel passieren. Muss sie mehr aushalten, als man als Mensch aushalten sollte. Muss sie mehr über sich ergehen lassen als die meisten anderen. Sie wird es aber irgendwie schaffen. Und umso stärker, selbstbestimmter und furchtloser als androgyner Phönix aus der Asche auferstehen. Geboren wird Grace Beverly Jones 1948 in Spanish Town, Jamaika. Schon ihre Geburt ist Mythenbildung. Ein genaues Datum gibt es nicht. Lange geht man sogar von 1952 als eigentlichem Geburtsjahr aus. Als ich kürzlich einen neuen Reisepass beantragen musste, wurde ich vom FBI vorgeladen, sagt sie 2018 im Spiegel. Wie sich herausstellte, waren sie irritiert, weil auf Wikipedia ein anderes Geburtsdatum zu finden war als in meinem Pass. Das kam ihnen wohl verdächtig vor und seitdem kennt man beim FBI also mein exaktes Alter. Und allen anderen darf es gerne genauso unwichtig sein wie mir. Ihre Mutter Marjorie kümmert sich um die Kinder, der Vater Robert ist Lokalpolitiker. Nach einem Suizidversuch ereilt ihn eine spirituelle Erfahrung, nach der er als apostolischer Geistlicher arbeitet. Vater und Mutter ziehen irgendwann für die Arbeit an die Ostküste der USA. Grace Jones und ihre insgesamt 6 Geschwister bleiben in der Obhut ihrer Großmutter und deren zweitem Mann in Jamaika. Der verprügelt die Kinder regelmäßig. Er ist ein strenger Despot, dem sie später schweren Missbrauch vorwirft. Jeden Abend muss sie beten, endlose Gebete runterrattern, muss an Bibellesungen teilnehmen und eine christliche Schule besuchen. Sie wächst eingeschüchtert und schreckhaft auf, hat in der Schule nur einen einzigen Freund. Glänzen kann sie vor allem im Sportunterricht, ansonsten versucht sie unsichtbar zu sein. Die anderen hänseln sie für das, was später ihr Image prägen wird. Ihre extrem schlanke Statur. In meiner Kindheit drehte sich alles um die Bibel und Schläge, erinnert sie sich 2005 in ihrer Biografie mit dem schönen Namen I'll Never Write My Memoirs. Wir wurden für jede noch so kleine Abweichung geschlagen. Und zwar umso härter, je ungehorsamer wir waren. Das hat mich als Person geprägt, aber ebenso meine Entscheidungen oder die Männer, zu denen ich mich hingezogen fühle. Es war eine zutiefst disziplinierte, kämpferische Erziehung und so bin ich auf meine eigene Art sehr kämpferisch und diszipliniert geworden. Auch wenn das manchmal bedeutet, militant frech und subversiv zu sein. So hart ihre Kindheit auch ist, sie legt den Grundstein für ihren späteren Charakter, wie sie erklärt. Mein für viele unheimlicher Charakter kommt von den männlichen Autoritätspersonen in meiner religiösen Familie. Die hatten das zuerst und unterschwellig habe ich das übernommen. Ich hatte eine Scheißangst vor ihnen. Ihr frühes Leben in Jamaika wird prägend sein für alles, was danach kommt. Die Farben dort sind unglaublich. Aber noch mehr geprägt hat mich die Dunkelheit, heißt es ebenfalls im Spiegel. Wir hatten meistens keinen Strom, deswegen mussten wir uns mit Öllampen zu helfen wissen. Die machen das schönste Licht, das man sich vorstellen kann. Und irgendwann entkommt sie ihrem Leben dort. Nachdem ihre Eltern sie und ihre Geschwister zu sich an die Ostküste holen, wird es besser. Der Religion entkommt sie zu Hause trotzdem nicht. Mit 13 findet sich die junge Grace Jones plötzlich im beschaulichen Lincourt in Bundesstaat New York wieder. Der Vater gründet dort 56 seine eigene Kirchengemeinde, die Apostolic Church of Jesus Christ. Zunächst heißt es also für Jones weiterhin, kräftig zu beten und die Bibel zu studieren. Lange geht das aber nicht mehr gut. Ihr rebellischer Geist erwacht und sie lehnt sich gegen die Eltern auf, schminkt sich, trinkt Alkohol und geht mit ihrem Bruder in schwulen Clubs ein und aus. Es ist der Beginn ihrer Metamorphose, eine Verwandlung, die die Welt der Musik, Kunst und Mode für immer verändern wird. Nach der Schule besucht sie das Onondaga Community College unweit ihres Zuhauses, Hauptfach Spanisch. Wichtiger als ihr eigentliches Studium ist der Theaterkurs, den sie belegt. Er erweist sich als Katalysator, als Trigger für alles, was danach kommen soll. Ein Schauspiellehrer war der Meinung, dass ich eine gute Stimme hätte, obwohl ich mich auf diesem Gebiet nie als besonders talentiert gesehen hatte, gibt sie 85 Mal in einem Interview an. Und genau dieser Schauspiellehrer überredet sie in ihrem dritten College-Jahr mit ihm, ein Theaterstück in Philadelphia zu produzieren. Sie sagt zu und reist das erste Mal in eine große Stadt. Und das nicht unbedingt irgendwann. Denn es sind die späten 60er und ganz Nordamerika ist im festen Griff der Gegenkultur. Grace Jones kann nicht glauben, was sie da erlebt und atmet dieses neue Lebensgefühl, diese ungeahnte Freiheit in vollen, gierigen Zügen ein. Sie lebt in Hippie-Kommunen und Nudistinnen-Camps. Sie spielt Theater und sie entdeckt sich völlig neu. Und dann ist da noch LSD. Eine ganze Menge LSD. Und irgendwann wird sie diese Droge als einen sehr wichtigen Teil meines emotionalen Wachstums bezeichnen. Also, die Metamorphose der Grace Jones ist fast perfekt. Und es dauert nicht mehr lang, bis aus der schüchternen Teenagerin der Inbegriff des Vamps wird, des geheimnisvollen Gesamtkunstwerks. Nur eine Kleinigkeit fehlt noch. Ein Umzug nach New York City, mitten ins Herz von all dem, was Grace Jones schon bald für sich erobern wird. Kapitel 3. I'm a walking nightmare, an arsenal of doom. New York City kann alles sein, was man möchte. Die Stadt, die niemals schläft, der Ort, der dich vom Tellerwäscher zum Millionär macht, der Broadway-Durchbruch, der ewige Sündenpfuhl. Vor allem aber ist New York City ein Sumpf, ein Moloch, der immer mehr halbseidene Typen anzieht. Es ist die Zeit der Streiks, Ausschreitungen und Unruhen. Der Müll türmt sich in den Straßen, bei den Stonewall Riots 1969 geht die Polizei mit Gewalt gegen Homosexuelle im Greenwich Village vor. In genau diesem Moloch trifft Grace Jones ein, als sie gerade mal 18 ist. Eine Rückkehr ins konservative, streng religiöse Zuhause kommt schon lange nicht mehr in Frage für sie. Spätestens die Reise nach Philadelphia hat sie für alle Zeit verändert. Ihr markantes Aussehen und ihre auffällig scharfen Gesichtszüge bleiben auf den Straßen New Yorks nicht lange unbemerkt. Ein Model-Scout macht sie ausfindig, vermittelt sie erfolgreich. Doch obwohl sie schnell bei der damals neuen und heute weltberühmten Wilhelmina Modeling Agency unter Vertrag kommt, reicht ihr das Modeln alleine nicht. Schon damals will sie mehr, will sich nicht auf einen Ausdruck limitieren. Sie verdient sich etwas als Go-Go-Tänzerin dazu, ist ständig bei Auditions. Die von der Agentur hielten mich ziemlich auf Trab, aber ich sprach trotzdem für so viele Stücke und Filme vor, wie ich konnte. Sie alle aber wollten die Stimme einer schwarzen Amerikanerin und das war einfach nicht ich. Also verlor ich irgendwann die Lust daran, packte meine Sachen und ging nach Paris. Aber eine Grace Jones, die geht eben nicht einfach nach Paris. Grace Jones erobert Paris, wenn auch mit ein bisschen Verzögerung. Ich kam irgendwann in Luxemburg an und wollte nach Paris trampen, sagt Jones. Aber ich kam nicht voran, weil ich auf der falschen Straßenseite stand. Und irgendwann hielt dann jemand an und sagte es mir. Die Revolution kommt also mit leichter Verspätung in Frankreich an. Und an der Seine findet Grace Jones das, was sie in New York City vergeblich gejagt hat. Anerkennung, Jobs, Ruhm. Paris liegt ihr zu Füßen, feiert ihre Hautfarbe, die auf den Laufstegen noch rar gesät ist, ihren androgynen Look, ihre ganze ungewöhnliche Erscheinung. Für die Model-Castings musste man sich selbst einkleiden und weil wir natürlich alle nicht viel Geld hatten, musste man kreativ werden und mit nur ein paar Francs in der Tasche tolle Outfits kreieren, erinnert sie sich im Spiegel. Jerry Hall und ich gingen immer shoppen in einem Laden namens The Rag Queen, in dem eine Deutsche sehr billig Secondhand-Mode verkaufte. Und was soll ich sagen? Die Modeleute in Paris liebten meinen Stil. Ich weiß noch, wie mal jemand eine ganze Modenschau nach dem Look stylte, in dem ich zum Casting erschienen war. Plötzlich trugen alle Models in der Show Hauben wie aus den 20er und 30er Jahren. Dabei hatte ich mir nur so eine aufgesetzt, weil ich einen rasierten Schädel hatte und mega gefroren hab. Eine Stilikone. Sie läuft für Yves Saint Laurent, Claude Montana und Kenzo Dacada. Sie schafft es auf die Cover von Elle, Vogue und Stern. Jones teilt sich ein Apartment mit Jerry Hall und Jessica Lange, eine Supermodel-WG, gegen die Heidi Klums TV-Villa ziemlich blass aussieht und freundet sich mit Giorgio Armani und Karl Lagerfeld an. Ihre Freizeit in Paris verbringt sie bei zügellosen Nächten im Le Cep, einem der berühmtesten Gay-Clubs der Stadt. Die größte Innovation im Le Cep war, dass der Club von Glamour und nicht von Homosexualität definiert wurde. Alle feierten hier, homosexuell, hetero und alle dazwischen. Man musste nicht reich sein und auch nicht berühmt, so erinnert sich ein früherer DJ mal an diese Zeit. Man musste schön sein. Und Grace Jones ist damals im Grunde schon alles davon. In nur 3 Monaten ist sie die Fashion Queen von Paris geworden, der neue Star am europäischen Modehimmel. Kapitel 4. I need a man, perhaps a man like you. Das reicht ihr aber nicht. Das Modeln, das ewige Herunterstaxen auf einem Laufsteg ist zu wenig für sie. Ihr fehlt das Drama der Theaterbühne und der Exzess einer durchtanzten Nacht. Also bringt sie all das zusammen. Musik, Glamour, Rauch und Theatralik. Und erschafft die Kunstfigur Grace Jones, die die 70er mehr prägen wird als die meisten anderen. Die Menschen verehren, ja vergöttern sie und haben gleichzeitig Angst vor ihr. Grace Jones ist anders, ist direkt, forsch, laut, frech. Und subversiv. Sie sagt, was sie will und nimmt sich, was sie möchte. Das macht sie innerhalb kürzester Zeit zur absoluten Ikone, zur Galionsfigur eines neuen Frauenbildes. Grace Jones bringt die Disco in die Fashion und die Fashion auf die Theaterbühne. Sie sieht jeden einzelnen Bereich als Puzzleteile, die sie beliebig zu einem großen Ganzen verbinden kann. Und das hat vor ihr noch niemand gemacht. Denn wo man sich normalerweise mit einem zufrieden gibt, Model, Filmdiva oder Popstar, sieht sie es nicht ein, sich zu limitieren. Wenn ich etwas tue, muss es extrem sein, sagt sie mehr als einmal. In Paris findet die Transformation ihren Abschluss. An der Seite und als Liebhaberin von Designer Jean-Paul Gaultier entwickelt sie ihren unterkühlten Vamp-Look, mit dem sie in den USA sehr bald darauf zur Queen of Gay Disco ernannt wird. Er ist Frankenstein und sie ist seine Kreatur. Mit dem Unterschied, dass sie beide zusammen an diesem neuen Wesen arbeiten. Jones ist seine Muse, er bezeichnet sie als zugleich wunderschön und grotesk. In einem Interview mit Vice 2012 sagt er über sie, wir haben gemeinsam daran gearbeitet, diese einschüchternde Figur zu erschaffen. Ich meine, sie ist ohnehin von Natur aus einschüchternd mit ihrer Körperform, dem sehr geraden Hals, den markanten Wangenknochen und der klaren Kieferlinie. Ich habe versucht, diese Körperform durch eine Art minimalistischen deutschen Expressionismus mit seinen Schattenspielen und seinen kantigen Formen zu betonen. Und dann gibt's dann noch ein wenig Gesangsunterricht, einen Managementvertrag und kurz darauf landet sie dann auch schon einen Deal mit Island Records. Gründer Chris Blackwell, bekannt durch seine Arbeit mit Bob Marley, ist begeistert von ihr. Er erkennt ihr Talent und in ihren jamaikanischen Wurzeln eine Seelenverwandte. Gemeinsam schreiben die beiden die Disco-Geschichte um, sobald Grace Jones auf die brodelnde Szene im Big Apple losgelassen wird. Und die ist auf vieles vorbereitet, aber nicht auf das. 1977 erscheint ihr Album Portfolio, legendär zerrissen vom Rolling Stone mit 1 von 5 Sternen. Es wird von Clubmix-Erfinder Tom Moten produziert und enthält mit ihrem Piaf-Experiment La Vie en Rose ihren ersten richtigen Hit. In den Gay-Discos ist es aber ein anderer Song, der einschlagen wird wie eine glamouröse, furchtlose, selbstbestimmte Bombe. I need a man. Ihr schillernder Siegeszug beginnt im 12 West, einem Gay-Club nur für Mitglieder. Ihr Produzent Tom Moulton ist an diesem Abend 1977 dabei, als Disco eine neue Ära einläutet. Plötzlich steht sie im Rampenlicht. Sie fängt an, I Need a Man zu singen und der Laden spielt komplett verrückt, erinnert er sich mal. Nach dem Song sagt sie, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Süßen, aber ich brauche einen verdammten Mann. Sie war so entschlossen und der ganze Saal tobte. Warum dieser Auftritt so wegweisend ist, hat historische Gründe. Noch wenige Jahre zuvor ist es verboten, dass zwei Männer in New York City auch nur miteinander tanzen. Queeren Menschen drohen Arbeitslosigkeit und Schlimmeres, wenn sie ihre sexuelle Orientierung außerhalb der Grenzen von schwulen Bars auch nur andeuten. Es sind diese Läden, in denen die Befreiung keimt. Es sind Läden wie das 12 West, in denen die Homosexuellen eine Gemeinschaft formen können, frei sein können. Grace Jones versteht das sofort. Sie singt I Need a Man nicht lassiv und nicht gehaucht, wie man das von einer Frau erwarten würde. Sie singt es hart, bestimmend und lustvoll, singt für sich selbst genauso wie für die anwesenden Männer. Grace Jones ist so queer, wie man das als ziemlich heterosexuelle Frau halt sein kann, und auf der Bühne ist sie ein Inbegriff von Black Empowerment und der Abschaffung alter Geschlechternormen. Sie nimmt sich einfach, was sie will, und wartet nicht, bis man es ihr gibt. So etwas ist in der Popmusik vollkommen neu. Grace Jones ist ja einerseits die Weiblichkeit pur, sexy, lasziv, verführerisch, aber eben auch derb, überheblich und polternd wie ein Mann. Ein Hybrid, ein Kunstwesen, eine janusköpfige Diva aus der Disco-Unterwelt. Grace Jones ist ein Fragezeichen, gefolgt von einem Ausrufezeichen. So urteilt das Magazin Ebony 1979 treffend. Der Urknall ist erfolgt und danach kommt die Supernova. Grace Jones fegt durch die Disco-Szene von New York City. Unaufhaltsam, laut, subversiv und unangepasst. Indirekt hat sie ihr Auftreten sogar ihrer schweren Kindheit zuzuschreiben. Auf der Bühne schlüpft sie, eigener Aussage nach, in die Haut des Stiefgroßvaters. Das Harte und das Kalte, das ist alles er. Ich hatte als Kind so große Angst vor männlicher Dominanz, dass ich später einfach männlicher werden musste als die Männer, lautet mal ihr Kommentar dazu. Joan Rivers fragt sie in einer alten Talkshow hingegen mal, ob ihr Drang zum Extremen, zum Pioniergeist vielleicht darauf zurückzuführen sei, dass sie als drittes von insgesamt 7 Kindern Geltungsdrang hat. Jones sagt darauf, meine älteren Geschwister waren Männer. Das ist doch keine Konkurrenz. Mit Fame und Muse folgen 78 und 79 zwei weitere Alben aus der Partnerschaft von Jones und Tom Moulton. Doch die beiden bekommen sich oft in die Haare. Moulton lässt seine Sängerin im Studio knechten, behandelt sie eher wie ein Model als wie eine Musikerin. Chris Blackwell von Island kann das nicht länger mit ansehen und übernimmt die Rolle des Produzenten und nistet sich mit ihr in den legendären Compass Point Studios auf den Bahamas ein. Dem legendären Studio, in dem zur selben Zeit auch Back in Black von AC/DC entsteht. Tom Moulton nahm die Instrumente immer allein auf und holte Grace erst später dazu, so Blackwell. Ich wollte aber, dass sie sich wie ein Mitglied einer Band fühlt und sie so aufnehmen, wie Bands früher Alben gemacht haben, mit KünstlerInnen, die alle gleichzeitig ihr Ding machen. Diese Rekalibrierung ändert auch den Sound der Grace Jones. Karibische Lässigkeit und britisches Understatement schleichen sich in die Songs und holen sie pünktlich zum Beginn der 80er ins New Wave-Genre. Warm Leatherette, ihr 4. Album, vereint Reggae-Rhythmen mit lauten Gitarren, spacigen Keyboards und ihrer unverkennbaren Stimme. Und ihre Band hat sogar einen Namen, die Compass Point All-Stars, bei denen auch das Duo Sly and Robbie spielt. Bei Erscheinen 1980 wird die Platte trotzdem übersehen. Zu sehr Reggae für New Wave, zu langsam für Disco. Erst ein Jahr später beginnt sich etwas in der Szene zu regen. Crossover wird immer beliebter. Punk trifft Funk, trifft Reggae, trifft Pop. Plötzlich entdeckt eine aufgeschlossene Crowd das Album und schließt es in ihr eklektisches Herz. Auf diesem Fundament errichtet Grace Jones schon im Folgejahr ihr größtes Denkmal. Nightclubbing ist eine wichtige Wegmarke in der Popmusik. Gemeinsam mit dem Rhythmusduo Sly and Robbie entfesselt sie einen wilden Ritt durch Rock, Funk, Post-Punk, Pop und Reggae. Eine frühe Ausnahmeerscheinung zu Beginn der 80er. Als eine der ersten Gemeinschaftsarbeiten von Mode, Kunst und Musik ändert das Album das Gesicht des modernen Pop, wie Pitchfork urteilt. Hier haben wir das Album, das auch bei Lady Gaga, Rihanna, Nicki Minaj, Björk, Mia, Grimes, Massive Attack oder FKA Twigs auf Repeat gelaufen sein dürfte. Das Polari-Magazin bezeichnet Nightclubbing dann auch als einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Popmusik. Gilt auch für das denkwürdige Albumcover, das sie streng und männlich mit Schulterpolster und militärischem Haarschnitt zeigt. Es stammt natürlich auch von Jean Paul, der sich so erklärt. Ich wollte Graces Männlichkeit in den Vordergrund stellen. Ich wollte das, was andere Leute für peinlich hielten, zu ihrem Vorteil nutzen. Ich wollte natürlich mit ihr einen neuen Charakter schaffen. Es ging um mehr als nur einen Haarschnitt. Es war eine Haltung. Sie war neu und stark und zweideutig. Man wusste nicht, ob es ein Mann war, der versuchte, ein Mädchen zu sein, oder ein Mädchen, das versuchte, ein Mann zu sein. Es war eine Revolution. Und das Album tut auch sonst sein Übriges, um ihren Status als absolute Pop-Ikone zu festigen. Es ist durchzogen von sexuellen Referenzen, aufgeladen, unterkühlt und wunderbar arrogant. Looking like a woman, feeling like a man singt sie im Opener. Dieses Lied war ein Wendepunkt. Sie sang laut und deutlich von ihrem Aussehen. Es war animalisch und sexuell und selbstbewusst, so die US-amerikanische DJ Honey Dion. Es gab mir das Gefühl, frei zu sein, ich selbst zu sein, in all den komplexen Dimensionen, die das hat. Sie gab mir Freude und Hoffnung. All das wird nur noch gesteigert von Pull Up to the Bumper, zweifellos einer der Pop-Songs mit der eindeutigsten Botschaft. Pull up to my bumper, baby, in your long black limousine. Pull up to my bumper, baby, drive it in between. Flötet sie da? Oder auch Grease it, spray it, let me lubricate it. Und das ist manchen Radiosendern 1981 noch zu viel. Doch zum unbeschwerten Sommerhit mit funkigen New Wave-Gitarren und einem mühelosen Beat wird die Nummer trotzdem der vielleicht letzte aufreizende, übersexualisierte Partysong vor der verheerenden AIDS-Epidemie. 1989 erscheint mit Bulletproof Heart ihr für lange Zeit finales Album. Erst 19 Jahre später wird es neues Material geben: Hurricane. Bis heute ihr letztes Album. Darauf findet nicht nur eine Familienzusammenführung mit den Compass Point All-Stars statt. Für Barry Walters vom Village Voice ist Hurricane eine Vielzahl von Instrumenten, die in orgiastischer Präzision tanzen und einer Ikone den vergnüglichen Exzess Tribut zollen. In Williams Blood wird sie sogar ungewohnt autobiografisch. Sie erzählt von ihrer Mutter und der musikalischen Begabung dieser Familienseite. Mit Gospel, Soul und Funk erzählt sie von ihrem Freiheitsdrang, ihrer Rolle als schwarzes Schaf und ihrem Großvater, der schon mit Nat King Cole getourt ist. Ein Comeback nach Mars und ein deutlich tieferer Einblick in ihr Seelenleben. Kapitel 5. Pull up to my bumper, baby, in your long black limousine. So viel wurde über sie geschrieben, erzählt, getratscht, getuschelt. Sie ernähre sich nur von Shampoos, Austern und muskulösen Männern. Sie sehe aus wie eine Mischung zwischen Liza Minnelli in Cabaret und Arnold Schwarzenegger im Terminator. Man sagt, sie habe eine Stimme wie Eis und die Körperbeherrschung einer Zirkusartistin. Die hohe Priesterin der Extravaganz, wie der Spiegel sie mal nennt, ist aber mehr als der männerfressende Vamp. Sie ist ein extrem kluger, humorvoller Kopf, jemand, der viel kämpfen musste, um dahin zu kommen, wo sie ist. Vor allem aber ist sie eins, immer ganz sie selbst. Ich mag keine Menschen, die Dinge verstecken, sagt sie über sich. Wir sind nicht perfekt, wir haben alle Dinge, die andere Menschen möglicherweise nicht sehen wollen, aber ich zeige gerne meine Fehler. Das wird besonders in der einfühlsamen Dokumentation Grace Jones' Bloodlight and Barmy von Regisseurin Sophie Fien deutlich. Die zeigt eben nicht nur den androgynen Bond-Star, die zügellose Disco-Queen, die queere Ikone, sondern eine Frau, die auch verletzlich sein kann, die in Wirklichkeit rücksichtsvoll ist und flexibel und verdammt lustig. Und das entzaubert sie gar nicht, im Gegenteil, das macht sie nur noch viel, viel cooler. In die Quere kommen sollte man ihr in den 80ern trotzdem nicht. Nach einer wegweisenden Musikkarriere, nach rauschhaften und endlosen Nächten im Studio 54, wird Grace Jones damals nämlich auch noch Filmstar. 84 spielt sie die Amazone Zula in Conan der Zerstörer. 85 kommt dann ihr großer Moment als Bond-Girl Mayday im 007-Film Im Angesicht des Todes. Mit Bond-Darsteller Roger Moore geht sie damals auch nach dem Dreh gern und lang feiern. Und warum sie das alles macht? Weil sie es kann. Und weil sie möglichst viel über sich erfahren will. Ich mag Konflikte, ich liebe den Wettbewerb, ich entdecke gerne Dinge über mich selbst. Das ist eigentlich eine kindliche Eigenschaft, aber das gibt dir eine gewisse Macht und das schüchtert die Leute ein, sagt sie 85 im Playboy. Sie posiert auch nackt auf dem Cover des Magazins und hat eine Beziehung mit Schauspieler Dolph Lundgren, der sie auch schon mal entwaffnen muss, wenn das Temperament mal wieder mit ihr durchgeht. Sie verschließt bei aller Divenaura aber dennoch nicht die Augen vor der Realität. Mitte der 80er muss sie von der Bühne aus mit ansehen, wie ihr Publikum von AIDS dezimiert wird. Bei einem Auftritt in San Francisco widmet sie dem Künstler und AIDS-Opfer Keith Haring einen Song. Der hatte ihren Körper 85 bei einem legendären Auftritt in der Paradise Garage als Leinwand benutzt. Jones' Lebenslust in jener Nacht war nicht nur ein Zeichen der Widerstandsfähigkeit gegen Unterdrückung, sondern auch eine Art, sich zu wehren und eine Botschaft zu vermitteln, erinnert sich Barry Walters von Pitchfork an diesen Auftritt. Wir, die wir für weniger wert gehalten werden, sollen heller brennen als unsere Unterdrücker. Deswegen wurde sie so geliebt, weil sie den Weg wies, auch wenn wir nicht weitergehen konnten. Jones war Zeugin dessen, was Reagan, Bush und der größte Teil des Landes geflissentlich ignorierten. Sie kannte den Tribut, den das alles forderte. Grace Jones hat keinen Einfluss auf die Popkultur. Zu Beginn der 80er ist sie die Popkultur. Ihre Lebensaufgabe sind nicht Affären, Austern und Champagner. Ihre Lebensaufgabe war und ist die Destabilisierung rassistischer und sexistischer Klischees. Ihre geschlechterneutrale und entschuldigungslose Art wird zum großen Leuchtfeuer für die queere Community, ihre Musik ein wegweisender Schmelztiegel, ihre wache Art zum Vorbild für Männer und Frauen. Unvergessen und vielleicht immer noch die Anekdote, die sie am besten beschreibt, ist dann auch diese hier. 1981 haut Grace Jones dem britischen Talkmaster Russell Harty in seiner eigenen BBC-Sendung eine runter. Denn Harty konzentriert sich nur auf die männlichen Gäste zu seiner Linken und lässt Jones, die allein zu seiner Rechten sitzt, kaum zu Wort kommen. Jones ermahnt den Host erst, woraufhin Harty sie nur abweist. Und dann verpasst ihm Jones erst einige Schläge und dann eine Ohrfeige. Journalistin Sarah Bivigo erinnert sich an diesen denkwürdigen Auftritt. So habe ich Grace Jones kennengelernt, wie sie elegant einen Mann verprügelt, der sie nicht ernst nimmt, wie ihr schwarzer Körper sich zum Wohle der benachteiligten Frauen überall durchsetzt. Und das überstrahlt jeden Pop-Hit und jede Filmrolle. Ihr Lieben, was ein Finale. Das war das Staffelfinale von Sound of Resistance, eurem Podcast rund um Musik, Platten und Popkultur. Ich hoffe, ihr hattet in diesen vergangenen 10 Episoden eine gute Zeit mit mir, ihr konntet vielleicht das ein oder andere mitnehmen, habt vielleicht mal geschmunzelt, aber hoffentlich auch, weiß ich nicht, ein paar Facts gelernt und mitgenommen, die euch im Kopf bleiben. Die Playlist zum Podcast habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Sound of Resistance ist ein Judiscover-Podcast über Musik, Platten und Popkultur. Redaktion Christina Wenig. Autor Björn Springorum. Host Laura Langenbach. Sound Engineer Stefan Ernst. Wenn ihr mehr hören möchtet, abonniert uns und folgt uns auf den Socials. Tagesaktuelle News, Plattenreviews und die legendärsten Geschichten eurer Lieblingsartists findet ihr wie immer in unserem Online-Magazin. Und die perfekte Ergänzung für euer Plattenregal, zum Beispiel Limited Editions oder hochwertige Boxsets, gibt's im Store. Beide Websites habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Viel Spaß beim Stöbern.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.